Transaktionszeiten lassen sich halbieren. Und wenn du Transaktionszeiten halbierst in einem Umfeld, wo sehr, sehr viele Gäste darauf warten zu kaufen, dann verdoppelst du auch den Umsatz. Ich sag mal, man ist relativ schnell bei 85-90% Genauigkeit, aber damit brauchst du dem Kunden halt nicht kommen. Und wir haben jetzt sozusagen tatsächlich 24 Monate lang über 99% on average in den Predictions. Und das war halt die große Herausforderung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Daten-Business-Podcast-Episode. Heute haben wir wieder zu Gast Tim Niekamp von VisioLab.
Hi Bernhard, schön, dass ich nochmal hier sein kann. Diesmal bei euch.
Genau, und vor allem nach einer sehr langen Zeit. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist wirklich über 3 Jahre her.
Ja.
Es war nicht unser erster Podcast, aber tatsächlich unser erster Vidcast. Also tatsächlich auf unserem YouTube-Kanal. Das erste Video ist genau das Gespräch bei euch in Osnabrück bei VisioLab. Mit dir,
genau.
In einem noch beschaulicheren Setup von unserer Seite. Also wir haben ja dann auch mit diesem Studio aufgebaut und ganz witzig, gerade im Vorabgespräch hast du gesagt, jo, ihr seid auch gerade dabei in Osnabrück ein richtig fettes Studio aufzubauen.
Genau, richtig.
Da kannst du ja gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, so was bei euch in dieser ganzen Zeit passiert ist. Auch ein bisschen was zu dir, man kann natürlich zurückgehen und dann mal nachschauen, wo kommst du her, was hast du gemacht. Damals war der Titel vom Malerbetrieb zum KI-Startup.
Mhm.
Das ist ja schon mal catchy. Was hast du so gemacht? Und das Startup, das du jetzt anführst, Founder, CEO bist, macht de facto so eine Art Self-Service mit KI in Kantinen oder generell im Food-Service-Bereich.
Genau.
So in einem, du kannst es besser pitchen.
Ja.
Sicher, ne?
Ja.
Und ihr habt gerade.
Also Kantinen, das Wort benutzen wir gar nicht.
Ach, okay, ist ein No-Go geworden.
Tatsächlich ein Großteil unserer Kunden sieht sich als so ein Betriebsrestaurant.
Okay,
ja, also Kantine klingt immer fast so ein bisschen abschätzig.
Ja.
Und auch wenn du hingehst und auch isst, ist es auch sagen teilweise mehr als Restaurantniveau, was du da geboten kriegst. Genau.
Okay.
Genau.
Ich glaube, damals hatten wir das Wort noch genutzt oder durften es noch
nutzen. Ja, genau.
Jetzt ist gecancelt.
Genau, jetzt ist gecancelt.
Alles klar. Genau, aber so vom, dass man mal sofort ein Bild hat, ihr habt halt wirklich eine Technologie aufgebaut, wo man blitzschnell Sachen scannen kann. Also
genau.
Essen auf Tabletts. Das kannst du ja gleich nochmal ausführen. Und ihr habt ein Funding gerade nochmal geclosed. Also ich habe die Seed-Runde erweitert auf 3,1 Millionen Euro, habe ich gelesen.
Genau, richtig.
Das ist noch nicht lange her.
Genau, knapp 4 Millionen sind es jetzt sogar dran gewesen am Ende. Mhm. Ist okay. Jetzt aber auch schon wieder ein halbes Jahr her ungefähr.
Was in der Startup-Welt viel ist, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und deswegen ja, mehr als 3 Jahre. Nimm uns mal so ganz kurz mit. Du kannst auch gerne nochmal irgendwie starten, kurz ein paar Sätze davor zu dir.
Ja.
Ne? So, und dann wollen wir ein bisschen verstehen, was abging bei euch.
Nee, gerne. Vielleicht ganz kurz in 2 Sätzen. Tim Niekamp, Co-Founder, CEO von VisioLab, hab das Unternehmen vor über 5 Jahren gegründet. Ich glaube, das letzte Mal, als du da warst, das war Mai 2021.
Ja.
Und tatsächlich, ich habe auch nochmal mir angehört, was wir damals so besprochen haben. Hat es danach fast noch 1 Jahr gedauert, bis wir live gegangen sind mit unserer Technologie. Es war ja auch sozusagen noch Corona, Corona in den Endzügen. Die Industrie hat noch lange gekämpft.
Das ist ja gerade für euer Geschäftsmodell, das haben wir damals halt wirklich nochmal wirklich im Detail besprochen, war es
ja
heftig.
Ja, es ist, es war sozusagen zu dem Zeitpunkt war es heftig und jetzt profitieren wir absolut davon. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht nochmal in 2 Sätzen, was wir machen. Wir entwickeln Software, KI, die Lebensmittel erkennt am Point of Sale. Ganz ursprünglich mal sehr einen großen Fokus gelegt auf so Studentenwerke, also Mensen, Kantinen, da darf man es vielleicht noch sagen.
Mhm.
Das Ganze machen wir vollständig iPad-basiert. Das heißt, wir haben einfach überlegt, was ist die beste Hardware, die es auf dem Markt gibt, mit der du quasi die KI, die wir entwickeln, verwenden kannst. Und das war dann einfach das Apple iPad. Das machen wir jetzt seit, ich glaube, ungefähr 4 Jahren.
Ja.
Das heißt, da, wo früher im Prinzip die Kassenkraft saß, da hängt heute das iPad in so einer kleinen Hardware-Halterung.
Eine alte Version oder habt ihr das dann auch immer?
Die Hardware ist sozusagen auch, hat sich auch entwickelt. Sieht deutlich cooler aus, als sie damals mal war. Mhm. Wir selber entwickeln die Hardware aber nicht, sondern wir haben einen Entwicklungspartner, der das ganze Hardware-Geschäft für uns übernimmt. Das heißt, es ist alles aus einer Hand, die gesamte Hardware-Konstruktion.
Was muss nicht das neueste iPad sein, meine ich jetzt so. Also das ist jetzt nicht davon abhängig, sondern...
Genau, es war jetzt bis vor kurzem immer das Apple iPad Pro, weil wir natürlich immer diese hohe Rechenleistung des iPads brauchen. Mittlerweile, oder jetzt seit kurzem, wann sind die neuen iPads gelauncht? Auch, glaube ich, ein knappes halbes Jahr her. Reicht auch das Apple iPad Air, hat den M2-Chip, lass mich lügen, ich glaube den M2-Chip. Und der reicht auch für das, was wir machen. Das heißt, genau, es muss jetzt nicht mehr das Pro sein, sondern es reicht das iPad Air. Genau. Aber jedenfalls hängt dieses iPad im Grunde da, wo früher die Kassenkraft saß.
Ja.
Es ist einfach ein Self-Checkout, basierend auf KI und Computer Vision. Das heißt, der Gast kommt mit seinem Tablet oder ohne Tablet, nimmt seine Produkte, stellt die unter das iPad. Das iPad erkennt sozusagen, welche Produkte sind da. Gast legt seine Karte auf zum Bezahlen. Und ja, geht zum Essen.
Okay.
Genau.
Also die meisten werden das jetzt auch mittlerweile kennen, wenn sie in Supermärkten sind. Hat man die Möglichkeit mit dem Self-Checkout? Ist was anderes, ist mir klar. Technologie ist eine andere.
Ja.
Und da ja auch der Punkt, was nämlich nervig ist, wenn du jetzt sowas wie Backwaren hast, dann musst du ja immer dann doch wieder eingehen, weil da ist halt keine Kamera, die das schon
Genau, richtig. Und das versteht. Ist genau unser Spezialgebiet. Also wir sagen quasi, wir machen das immer für unverpackte Produkte. Wir machen auch verpackte Produkte, ja, aber für, ich sag mal, so ein Vollsortimenter Supermarkt oder sowas ist einfach immer noch der Barcode die bewährte Technologie. Auch die Einkaufskörbe, die sozusagen der Kunde mitbringt, sind einfach so groß, dass sie einfach für unsere Art von Technologie keinen Sinn macht. Unser ICP, also unser Ideal Customer Profile, ist im Grunde da. Das erste so ein Kriterium, was wir immer anwenden, ist, der Gast muss irgendeine Art von Zeitdruck haben. Ja, also er will zur Bahn, er will zum Flug, er hat eine Mittagspause, etc., wo er wirklich begrenzte Zeit hat und sozusagen sein wichtigstes Ziel ist, einfach schnell mit der Transaktion durch zu sein. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, wir fokussieren uns auf Bereiche, wo der Gast, ich sag mal so, zwischen 2 und 8 Produkten maximal auf einmal kauft. Ja, und das ist halt, deswegen schließt sich da eigentlich so die ganze Supermarkt aus, weil natürlich die Kamera immer auf einen begrenzten Field of View, also so ein begrenztes Feld schaut. Und da kannst du halt, ich sag mal, relativ bequem bis zu 10 Produkte platzieren. Wenn du aber sagst, ich habe halt einen ganzen Einkaufswagen voll mit 20, 30, 40 Produkten, dann macht es einfach keinen Sinn, dass du diese räumliche Begrenzung hast. Das heißt, das ist so das zweite Kriterium, was wir anwenden. Und das dritte Kriterium ist so, ich sag mal, dass der Kunde, ich sag mal, bis zu 500 Produkte im Sortiment hat, weil natürlich unsere Technologie darauf optimiert ist, in sehr, sehr kurzer Zeit die Produkte zu erkennen. Das heißt, also eine der Realitäten, die wir in der Gastronomie begegnet sind, ist quasi, ich habe 100 Portionen von irgendwas gekocht und sehe quasi schon, also der geschulte Betriebsleiter sieht, okay, aber ich habe noch 120 Gäste. Ja, was macht er dann? Er rennt dann irgendwie ins Lager und guckt, ah ja, ich habe hier noch irgendwie eine Pasta und noch Kartoffeln und das kann ich daraus noch zaubern. Und geht dann schnell, wie gesagt, ins Lager, holt sich diese Sachen, kocht schnell was nach oder produziert schnell was nach. Und dann muss halt die KI in ganz, ganz kurzer Zeit in der Lage sein, auch diese Produkte zu erkennen.
Okay.
Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so der Prozess, über den haben wir in der ersten Folge auch schon mal so ein bisschen gesprochen. Damals war es sozusagen, wie gesagt, noch vor Launch und sozusagen, das war auch viel, wohin geht die Reise? Und genau da sind wir jetzt angekommen seit geraumer Zeit. Das heißt, der Gastronom sagt, okay, ich habe jetzt noch Produkt X, will ich noch ganz kurzfristig verkaufen. Er nimmt das Produkt, bereitet es einmal vor, nimmt ein einziges Trainingsbild davon auf, also One-Shot-Learning. Das Bild nehmen wir dann, schicken es dann in die Cloud, machen so Data Augmentation und so weiter, also vervielfältigen das Bild künstlich und trainieren dann innerhalb von 2 bis 3 Minuten das neue Modell und deployen dann das fertig trainierte Modell wieder auf dem iPad. Also wir trainieren in der Cloud, da warten dann sozusagen große GPUs auf sozusagen die Trainingsimpulse und wir müssen halt gewährleisten, dass wir diese kurzen Trainingscycle also die müssen wir gewährleisten so. Und das geht halt nicht, wenn du halt sagst, ich habe einen Vollsortimenter, ich habe irgendwie 70.000 Produkte, dann würde das Model-Training viel, viel länger dauern. Das heißt, das ist da, wo wir uns jetzt aktuell darauf fokussieren, wenig Effort für den Gastronomen, diese Bilder aufzunehmen, ganz, ganz schnelle Trainingscycle, um halt sozusagen das laufende Geschäft nicht zu stören. Genau, so definieren wir unsere Kundengruppe und das ist dann, wie gesagt, wir kamen jetzt so viel aus den Studentenwerken. Wir haben so knapp 30% Marktanteil in den deutschen Studierendenwerken.
Das ist schon heftig, ja.
Genau, das hat sich sehr gut etabliert und ich glaube, die Stoßrichtung ist, Ende nächsten Jahres wird fast jedes Studentenwerk quasi visuelle Self-Checkouts nutzen. Was wir jetzt aber auch neu machen, ist auch ganz spannend. Zum Beispiel, also das ist der Sports and Entertainment Bereich. Wir machen Stadien in den USA, die wir jetzt ausgestattet haben. In Arizona beispielsweise, so eine klassische Mehrzweckhalle, wo wir auch sagen, begrenztes Sortiment an Produkten. Der Gast, der Fan will wieder schnell zur Show zurück. Kommen jetzt diesen Monat noch 2 College-Football-Stadien hinzu. Mhm. Genau, und das sind so die Märkte, auf die wir uns fokussieren.
Ja, so und dann einzelne Bilder reichen. Sehr schnelles Trainieren, hast du gerade schon betont. Innerhalb von Minuten, ne? Das ist ja letztlich eure Secret Source, wo ganz viel Entwicklung reingegangen ist. Weil über Hardware können wir uns auch unterhalten. Da hast du ja schon ein bisschen was angesprochen. Aber Ende ist das ja für euch jetzt irgendwie so eine Art Commodity. Das ist so, ja gut, das muss funktionieren, oder? Mhm. Oder tue ich dem Unrecht?
Die Hardware, meinst du?
Ja, die Hardware, ja, weil klar, ihr kauft klar, das ein ja. Und es muss irgendwie verbaut werden, es muss einigermaßen schick sein und so, klar. Ist auch cool, dass ihr da reingegangen seid überhaupt in dieses Hardware-Thema. Mhm. Das, ich erinnere mich, hast du damals erzählt, wie ihr damit angefangen habt, also richtig so, wirklich auch handwerklich.
Mhm. Ja,
machen also nicht nur, nee, genau, ne? Natürlich ist es lange her, ja. Aber einfach so diesen, um das auch nochmal hier zu betonen, diesen Hands-on-Charakter, hey, wir bauen wirklich mal Sachen, das könnt ihr. Das habt ihr gemacht und es ist nicht nur von Anfang an reine Software-KI-Butze gewesen.
Genau.
Die irgendwas ja, so, weil es ja. Ist gerade im Gen-AI-Hype. Ja. Nicht unbedingt auch mal deine Meinung gleich noch zu hören, wie das euch betrifft. Ne? Mhm, ist das halt bei vielen so gekommen, wir haben jetzt irgendwie so eine Art, was weiß ich, ein Frontend gebaut und zapfen irgendein ChatGPT, ich übertreibe jetzt ein bisschen und dann ist es ein geiles Startup.
Ja.
Ihr habt wirklich richtig hands-on Hardware reingebrained. Wie kriegt man, welche Limitierungen gibt es auch einfach sozusagen aus der Hardware heraus und dann natürlich immer optimiert, weitergebaut, inkrementell, bis es halt so ein Produkt wurde. Genau. Die Secret Source ist die Software, ne? Ganz klar.
Absolut, ja. Also wie gesagt, Hardware ist alles commoditized. Wir haben coolen Lieferanten gefunden, der kommt eigentlich aus dem Smart-Home-Bereich. Also da, wo quasi also schon seit jeher das iPad bei uns drin hängt, ist eigentlich eine Halterung für die Wand.
Okay.
Das heißt, das ist einfach das, wo du quasi dein iPad für die Smart-Home-Steuerung an die Wand gehangen hast. Mhm. Und das haben wir dann so ein bisschen zweckentfremdet. Und dann hat er gemerkt, hey, wieso bestellt ihr so viele von unseren Wandhalterungen? Hä? Und dann haben wir halt gesagt, was wir machen. Und er hat gesagt, ey, cool, wir machen für diverse Unternehmen genau das, so sehr individuelle Lösungen. So ein kleiner Mittelständler, sag ich mal, ne? Hier auch aus dem Raum NRW. Und der hat gesagt, hey, sollen wir nicht mal einen Aufschlag machen, dass wir mal die gesamte Entwicklung für euch übernehmen? Und was wir gemerkt haben, was ganz, ganz wichtig für uns war, nicht nur auf der Hardware-Seite, auch auf der Software-Seite ist immer Ästhetik und UX. Wir haben also gesagt, hey, pass auf, wir machen dir ein paar Vorschläge, wie das sozusagen ungefähr ästhetisch umgesetzt werden soll. Mhm. Und dann zeigst du uns, ob du es bauen kannst.
Und zwar komplett, also nicht nur dann.
Komplett, genau, komplett. Ja. Und wir hatten, damals kannst du dich noch erinnern, das war dieser dicke Stein unten und dann so
Metall. Stand ja auch im Büro.
Genau, genau. Ja. Wir haben einfach gesagt, pass auf, gut können wir schon. Wir wollen nicht gut. Wir wollen diesmal excellent. Und mach uns ein paar Vorschläge, wie du es machen würdest. Und haben es super geil umgesetzt und sozusagen auch mit viel Denken auf Vorrat. Ne? Also beispielsweise so diese Baseplate, die wir jetzt mittlerweile benutzen, die ist tatsächlich aus einer Art Papier. Also sozusagen sehr nachhaltiger Rohstoff, den wir benutzen. Der Arm ist aus Holz, macht das ganze System extrem leicht.
Aber schwarz angemalt dann, oder?
Genau, das ist nicht ein Karton, das ist sozusagen so eine Art gepresstes Papier. Mhm. Nimmt man auch für Fassadenverkleidung und so. Also es ist sehr beständig, weil wir natürlich im Food-Bereich, da kann man was umkippen und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten die Anforderung, dass es sehr, sehr beständig ist und trotzdem schick, ästhetisch und leicht. Weil gerade diese Komponente leicht ist eine von den wichtigsten USPs, insbesondere in den USA. In den USA ist es nämlich so, da hast du ja quasi die Sportevents, also du hast eine Periode im Jahr, da ist dann Football-Saison und nach der Football-Saison geht dann die Basketball-Saison los und nach der Basketball-Saison kommt dann die Baseball-Saison und dann auch vielleicht nochmal Soccer. Mhm. Und im großen, starken Wettbewerber in den USA. Nach wie vor haben wir vielleicht, glaube ich, damals auch schon drüber gesprochen. Genau. Mhm. Das ist sozusagen sehr, sehr hardware-intensive Maschinen, sehr, sehr breit, sehr, sehr schwer und nicht mehr mobil. Was wir so merken, ist sozusagen das Argument, mit dem wir immer wieder reinkommen, ist jetzt, hey, pass auf, ne, anstatt irgendwie 1,20 Meter Fläche brauchst du nur noch 60 Zentimeter, was so eine sehr kompakte Unit ist. Sehr, sehr leicht, wiegt, glaube ich, vielleicht 10 Kilo insgesamt, das ganze Ding. Und was du damit machst, ist einfach, nach der Football-Saison nimmst du die Dinger und baust die halt in einer, packst sie auf den Wagen und bringst sie halt rüber und baust die halt im Basketball auf und dann im Baseball. Und du hast diesen Mobility-Aspekt noch mit dabei. Mhm. Genau, das haben wir halt genau über diese Materialien halt erreicht, dass wir gesagt haben, ey, das muss einfach sehr, sehr leicht, clean, ästhetisch aussehen. Und haben sie gut umgesetzt. Genau.
Okay, da seid ihr dann raus. Also wenn ein Kunde kommt und jetzt irgendwie 10-mal so ein Scan.
Da sind wir raus. Auch Logistik übernehmen die für uns komplett. Okay. Auch wenn es jetzt so Shipping in die USA ist oder so, haben wir sowieso schon ihre Produkte auch in den USA vermarktet. Das heißt auch die gesamte Logistik. Mittlerweile kommt dann Visual Lab Klebeband rum und dann gehen aber die Kartons direkt von dem, also Fulfillment, komplett bei denen gemacht.
Also ihr kauft das dann bei denen ein und dann?
Genau, wir kaufen es bei denen ein.
So ein ganz simpler Deal, ist nicht irgendwie so ein Revenue Share oder irgendwas.
Nee.
Ihr kauft die Sachen ein und
geht's
weiter.
Genau.
Ist dann de facto white labeled, also man sieht dann nicht den Namen
des Herstellers. Genau, richtig. Ist komplett white labeled. Ja, genau.
Hammer, okay.
Ja.
Oh, und die können auch liefern. Also wenn ihr jetzt 5x macht, dann sagen die, Jocka, kein Problem. Weil ihr sagt, ein kleineres mittelständisches Unternehmen.
Ja, genau, klar. Die, also das ist also tatsächlich produziert ein Tischler jetzt aktuell diese Systeme.
Ja, ja? Der hat ja auch seine Limitierung irgendwie, ne?
Ja, er hat seine Limitierung, aber ich sag mal, das sind sozusagen Größenordnungen, das ist halt überhaupt kein Problem für den. Ja, weil, ich sag mal, dann hast du so eine Platte, die ist, keine Ahnung, 2x3 Meter oder sind auf jeden Fall sehr große Platten, aus denen dieses Material gesägt wird. Mhm. Ja, dann legt er halt 2 Platten aufeinander und dann macht er halt 3 Schnitte und dann hast du halt, also du kannst es also sehr beliebig skalieren. Und ich sag mal so, die Abnahmemenge, die wir jetzt aktuell haben, da könnte so ein kleiner Tischler sogar mithalten und das lässt sich sehr, sehr beliebig einfach mitskalieren. Ich glaube, die haben mittlerweile so 30 Stück auf Lager und wenn die halt sehen, okay, es sind nur noch 10 Stück da, dann produzieren wir halt nach. Mhm. Also die Hardware-Skalierung wird kein Problem für uns sein.
Ja.
Auch iPads beispielsweise, das ist genau, warum wir die iPads gewählt haben, weil sie einfach überall available sind. Ne?
Ja.
Also in den USA geht es halt in Best Buy im Zweifel, holst du eins und fertig.
Mhm. Wie schnell ist so ein Gerät in Betrieb?
One-Day-Rollouts machen wir. Mhm. Ne? Also klar, wir haben eine Projektvorbereitungsphase. Das heißt, wir setzen unser Customer Success Team, setzt sich mit dem Kunden zusammen. Wir stecken ab, was ist euer Catering-Konzept? Was sind eure Ziele? Darf man nicht unterschätzen. Es gibt halt so, die Kunden müssen auch ein bisschen beraten, ein bisschen an die Hand genommen werden. Beispielsweise so Thema Waage. Ja? Also der Kunde sagt eigentlich, mein Ziel ist, ich habe überall mega lange Anstehschlangen.
Mhm.
Und will eigentlich, dass es sozusagen weniger wird. Und dann gehen wir halt rein und sagen, okay, wie sieht dein Betrieb aus? Ja, an jeder Kasse steht eine Waage. Mhm. Dann können wir von vornherein sagen, hey, pass auf, wenn du halt deine Gäste jedes Produkt hier nochmal wiegen lässt, dann dauert halt so eine durchschnittliche Transaktion
automatisch
15 Sekunden länger, weil du hast erst den Scan-Bereich, dann musst du das Produkt auf die Waage stellen, dann musst du warten, bis die Wiegeinformationen in der Kasse sind, die Kasse schickt es wieder zurück, der Gast nimmt das Ding, dann wird er erst bezahlen. Das heißt, du machst eigentlich unnötig Komplexität in diesen Prozess rein. Das heißt, wir gucken uns mit dem Kunden zusammen an, hey, was sind deine Ziele? Und wenn der Kunde uns sagt, du, es geht mir um Innovation und ich will irgendwie alles, dann kann man sagen, cool, mach dann auch die Waage. Wenn der Kunde aber sagt, ich muss einfach meine Schlangen reduzieren, die Leute kommen hier genervt an oder kommen halt vielleicht gar nicht mehr, weil sie hier wissen, sie stehen so lange an, sagen wir, hey, pass auf, lass die Waage weg. Dann dauert halt eine durchschnittliche Transaktion nur noch 4 Sekunden und alle sind happy. Das heißt, das ist so der erste Teil. Die Kunden verstehen, das ist so von vornherein das Customer Success Team bei uns, die dann genau das machen.
Wie viele Leute?
Projektvorbereitung. 16 FTEs.
Ja.
Genau. Mhm. Dann nach dieser Phase terminieren wir halt den Rollout.
Mhm.
Dann schickt halt in der Zwischenzeit unser Lieferant, schickt halt die Hardware dahin. Dann sind wir einen Tag beim Kunden. wo wir quasi einmal zeigen, wie ist das System zu benutzen, machen Schulungen mit den Mitarbeitern.
Ja, und die ganzen Trainingsdaten, Fotos, hängt ja auch vom Sortiment ab, ne? Wahrscheinlich, wie schnell das Ganze denn geht.
Das ja, genau.
Bis 500, hast du gesagt, Obergrenze?
Genau, richtig.
Und das wird ja irgendwie einen Einfluss nehmen.
Klar, genau. Wie lange du sozusagen brauchst, um sozusagen die ganzen Bilder aufzunehmen.
Ist das an dem Tag dann, dieses Onboarding, dass man da...
Genau, richtig. Das ist an dem Tag, genau.
Ach, krass. Mhm.
Das Schöne ist natürlich, also es gibt so klassischerweise so Fachbegriffe, Fachtermina. Es gibt halt die Hauptverpflegung. Das sind halt die klassischen Gerichte, die du jetzt kennst, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst. Und die Zwischenverpflegung, das sind halt Snickers, Getränke, Bagel, Muffins, keine Ahnung, so die
sind Sachen, standardisiert, ne?
Die sind standardisiert, die sind jeden Tag da.
Ja.
Und es ist halt so, du kannst halt von dem einen Kunden immer wieder die Produkte mitnehmen.
80% und dann warst du, mitnehmen oder so.
Dann hast
oder?
Du, genau, dann hast du nachher halt alle so Trainingsdaten, die du brauchst, schon irgendwo bei einem anderen Kunden mal abfotografiert. Mhm. Und die musst du dann sozusagen nicht nochmal machen, sondern du musst eigentlich immer nur deine, in der Regel sind das, vielleicht in so in einem Betriebsrestaurant 5 bis 10 verschiedene Produkte, die an dem Tag wirklich neu sind.
Mhm.
Und da bist du halt wirklich innerhalb von wenigen Minuten bist du mit dem Onboarding durch.
Ja,
du hast ja gesagt,
augmentieren, das sind ja eh Variationen da. Ja. Weil natürlich sieht ein Essen nicht immer gleich aus.
Genau.
Insofern ist alleine da schon Variation drin. Und dann von Kunde zu Kunde, von Gaststätte zu Gaststätte, sind ja auch Unterschiede, aber die sind vielleicht gar nicht so groß, ne?
Ja, die sind nicht so groß, aber wir sagen halt schon, mach dir eben einmal diese Bilder. Musst du auch nur einmalig machen. In den allermeisten Fällen hast du so rotierende Systeme. Nach 6 Wochen fängst du wieder von vorne an mit deiner Speisekarte.
Mhm.
Oder nach 3 Monaten oder so. Aber irgendwann fängt es sich an, wie zu wiederholen. Und alles, was du schon mal gemacht hast, musst du da logischerweise nicht nochmal machen, sondern die sind dann auch in der Datenbank gespeichert.
Okay. Was ist so schwer eigentlich da dran? Also Geschwindigkeit, ne? Ganz klar ein Thema. Das sagt man mal eben so, aber bau das mal. Deploy das mal, dass das skalierbar funktioniert.
Ja.
Ist eine Aufgabe, klar. Aber vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern, weil es waren jetzt ja mehrere Jahre auch Entwicklungszeit.
Genau.
Ihr habt ja auch die Pandemie genutzt, um zu entwickeln. Das hast du
genau
erzählt. Genau. Da war ja nicht dann so, okay, müssen wir warten.
Ja.
Und das war ja eine intensive Vorbereitungszeit, wo ihr ganze Zeit KI gemacht habt, entwickelt habt.
Genau, ne? Richtig. Ich glaube, was einfach ganz wichtig aber zu verstehen ist, ist, KI ist ein Teil von der Gesamttechnologie. Ja? Also es ist ganz, ganz viel Software drumherum. Ne? Also wir machen ja nativ iOS. Ja? Das heißt, wir haben unsere iOS-Engineers, die diese App halt bauen. Wir haben jemanden, der sozusagen für die ganze Backend-Infrastruktur zuständig ist. Wir haben auch noch eine Web-App, wo du halt im Prinzip auch Menüpläne machen kannst, wo du Imports machen kannst, Exports, Analytics und so weiter und so fort. Wir haben natürlich aber auch diese ganzen Infrastrukturkomponente, Anbindung an die Cloud, wie fahren sich wann welche GPUs hoch und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz viel Software-Infrastruktur auch, die du brauchst. Und das musst du halt alles ineinander gießen, sage ich mal. Und das ist sozusagen diese kritische Komponente, diese kritische Herausforderung, die du meistern musst. Und dann ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ich habe das immer wieder mal so gehört. Ja, ne, kannst ja auch bei ChatGPT einfach ein Bild hochladen und dann sagt er dir auch, ja, das ist jetzt eine Pasta sowieso. Das ist halt nur sozusagen die halbe Wahrheit, weil du musst einfach dadurch, dass du mit echten Payment Transactions der Gäste arbeitest, musst du einfach in diesem Bereich von über 99% in der Genauigkeit kommen. Ja, und vielleicht weißt du selber, ich weiß nicht, wie oft du ChatGPT nutzt. Es gibt dir immer sagen gute Ergebnisse, aber sozusagen, dass du sagst, okay, das ist jetzt 99% das Ergebnis, was ich will, und ich nehme es einfach und plug and play das irgendwo rein. Das ist eigentlich, kommt eigentlich nicht vor. Und ich sag mal, man ist relativ schnell bei 85-90% Genauigkeit. Aber damit brauchst du dem Kunden halt nicht kommen, sondern du musst einfach sagen, okay, ne, das ist in über 99% der Fälle, ist es richtig. Und wir haben jetzt sozusagen tatsächlich 24 Monate lang über 99% on average in den Predictions. Und das war halt die große Herausforderung.
Ja.
Und sagen, das ist ja, also es ist sozusagen, der R&D-Part ist natürlich auch, du weißt halt am Anfang nicht, was sozusagen das Ergebnis ist. Wenn du jetzt irgendwie einen bestimmten ML-Approach nimmst. Also du weißt nicht, welches Modell ich am Anfang nehme, was kann ich da noch rausnehmen, was muss ich da noch ranflanschen, wie gut ist das Einzelergebnis, wie schnell kann ich das trainieren, kann ich das auf dem iPad überhaupt vernünftig deployen, dass es dann sozusagen mit der Rechenleistung des iPads funktioniert, wie groß sind die Modelle und so weiter und so fort. Also es ist ein ganz, ganz großer Teil gewesen, erstmal herauszufinden, was funktioniert eigentlich auf unseren Daten, bei unseren Kunden, mit unserer sozusagen Hardware-Leistung, die wir haben, mit unseren Ansprüchen für Trainingszeiten, mit sozusagen verschiedenen Belichtungssituationen, mit insgesamt dann doch tausenden verschiedenen von Produktkategorien und Produktvarianzen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, so das Kritische, was wir geschafft haben.
Okay, sehr geringe Fehlertoleranz, dann hohe Ansprüche Richtung Geschwindigkeit und dann eben Machine Learning Operations, dass das alles halt auch wirklich skalierbar funktioniert.
Genau.
Schnell deployed werden kann, von Kunde zu Kunde adaptiert werden kann. Und das habt ihr jetzt gelöst. Das habt ihr jetzt schon seit ein paar Jahren gelöst. Das ist nicht erst so seit kurzem.
Ja, also 1. April 2022. Unsere erste Transaktion, die hängt eingerahmt bei uns im Büro. Genau, also der erste Kassenbon. Und das waren ziemlich genau 3 Jahre, bis wir da waren. Ne? Und also auch schmerzhafte 3 Jahre, wo man irgendwie auch so, ich glaube, wir haben 3-mal unsere gesamte Infrastruktur irgendwie über den Haufen geworfen, weil wir dann irgendwann wieder an eine Grenze gestoßen sind. Also es war, und das kann ich, glaube ich, auch mal jetzt ganz frei heraus sagen, wenn du 3 Jahre lang dieses Produkt entwickelst und du kommst nicht da an, wo du hin willst, denkst du halt auch schon, ich sag mal, spätestens nach dem zweiten Jahr denkst du schon so, funktioniert das noch?
Ja,
funktioniert das noch? Oder verzettelst du dich hier gerade? Ja. Aber
also der Gedanke war mal da, wahrscheinlich auch mal hinzuwerfen, ne?
Ja, mal Gedanke hinzuwerfen.
Also in 3 Jahren wahrscheinlich.
Ja, also was heißt hinzuwerfen jetzt so konkret nicht. Ich habe schon immer dran geglaubt.
Ja.
Und ich habe einfach ein unfassbar starkes Team an meiner Seite, die auch alle dran geglaubt haben. Ne? Mhm. Also von meinem Co-Founder und CTO auf viele der ganz frühen Mitarbeiter, die heute noch dabei sind, die auch einfach gesehen haben, nicht nur sozusagen, also die technologische sozusagen Perspektive sind wir dahingestellt, ob sie funktioniert oder nicht, aber wir wissen, dass es am Markt funktionieren wird.
Mhm.
Und aktuell würde ich sagen, gibt uns der Markt auch recht. Eine der Grundhypothesen, die wir haben, und dass es jetzt irgendwie despektierlich klingen soll oder vermessen, war auch schon vor 5 Jahren meine Hypothese. Ich glaube einfach nicht daran, dass wir Kassenkräfte in dieser Industrie wirklich brauchen, ja, weil ich einfach weiß, dass Technologie das besser kann, günstiger kann, schneller kann, ohne Fehltage, ohne Urlaubstage, ohne Krankentage, ohne sozusagen diesen ganzen anderen Batzen an Komplexität und operativer Hürden, die du da hast. Macht es ja auch nicht ganz alleine, wir haben ja auch Marktbegleiter und ich bin sicher, dass die gleichen Hypothesen verfolgen. Und ich hab vor 5 Jahren schon mal gesagt, es dauert nur noch 5 Jahre, dann haben wir keine Kassenkräfte mehr in dieser Industrie. Mhm. Vielleicht sind es jetzt noch mal 5 Jahre, ich weiß es nicht genau, aber ich bin ziemlich sicher, dass sich da ein großer Wandel vollzieht. Auch so ein, wir werden den demografischen Wandel, viel Personal in diesem Bereich, also insbesondere durch Corona, ist einfach weg. Ja? Also ich glaube, es gibt so Zahlen, 20% aller Leute in der Gastronomie haben sozusagen nachhaltig der Gastronomie den Rücken gekehrt, weil sie einfach gemerkt haben, ich habe hier keine Sicherheit, ich werde hier schlecht bezahlt, ich habe schlechte Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Und haben einfach gesagt, okay, ich suche mir jetzt was anderes. Wie gesagt, die kommen auch nicht zurück. Kasse ist, sag mal, auch noch oft so ein Bereich, der nicht jedem liegt, ja, weil du arbeitest dann schon auch irgendwie mit Geld und was ist, wenn ich was falsch mache und dann habe ich doch noch irgendwie eine Abrechnung am Ende des Tages und ich muss irgendwie gucken, dass es stimmt und so weiter und so fort. Das ist auch so nicht so ein super beliebter Job. Mhm. Und was wir einfach sehen, ist, dadurch, dass überall diese Personalnot ist, muss sich halt unser Kunde, also der Caterer, oder möchte er sich auf andere Sachen konzentrieren, was ihm auch wirklich liegt, ne? Zum Beispiel Produktion. Ne? Wenn wir zum Beispiel mal Aramark nehmen als einer unserer größten Kunden, deren Kerngeschäft ist halt, in kurzer Zeit viele Leute mit gutem Essen zu versorgen. Mhm. Ja? Und das ist deren Kernbusiness, also gutes Essen. Ja? Und ich sag mal, diese operative Management der Kasse, das zahlt nicht darauf ein, ne? Sondern das ist so eine, ja, du musst jetzt irgendwie transaktional die Gäste hier durchschleusen, aber das ist nicht Kerngeschäft. Und das ist, glaube ich, auch, warum Aramark sagt, VisuLab ist ein guter Partner, weil wir einfach diese Komplexität für die komplett aus der Rechnung rausnehmen.
Ja, du hattest zwar gesagt, es geht darauf, also es ist wichtig, dass Zeit ein kritischer Faktor ist. Also ein normales Restaurant ist nicht Zielgruppe. Auf der anderen Seite Fachkräftemangel ja genauso dort auch, ne? Also vielleicht ist es perspektivisch, wer weiß, doch irgendwann so, dass man eure Technologie selbst in den Bereichen sieht, wo es momentan gar nicht vorgesehen ist.
Ja, glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube da, also wäre ich großer Fan von, wenn sich da sozusagen eine andere Technologie durchsetzt. Okay. Ich erlebe das selber immer wieder, wenn ich im Restaurant bin, ich sitze am Tisch und ich will eigentlich gerade mein viertes Bier bestellen und warte dann irgendwie 15 Minuten, bis die Kellnerin mal wieder bei mir ist. Und ich glaube, da wird sich eher sowas durchsetzen wie so, ich habe einen QR-Code auf dem Tisch, ich mache das direkt in meiner App oder so. Glaube ich, als dass jetzt der Gast irgendwie kommt zu unserem Point of Sale und dann nochmal in der Interaktion macht.
Passt einfach von der User Experience her einfach
nicht. Nee, genau, genau. Also für uns ist wirklich da, wo du halt diese Schlangen hast, wo sozusagen die Food-Konzepte schon so sind. Der Gast hat irgendwie sein Essen auf dem Tablett oder so. In den USA haben wir natürlich logischerweise in den Stadien, da läuft keiner mit einem Tablett rum. Also in diesen Concession Stands nennen die das. Das sind einfach Grab-and-Go-Markets. Mhm. Da läufst du rein, dann hast du da deine 15 Kühlschränke, dann nimmst du da halt 2-3 Dosen Bier raus, nimmst du vielleicht auch einen Hotdog mit und dann gehst du, bisher war es auch immer selber so ein Self-Checkout, aber auch so ein Barcode-Scanner und haben jetzt da ein paar Piloten da damals in den USA gemacht und da haben wir wirklich gezeigt, Transaktionszeiten lassen sich halbieren und wenn du Transaktionszeiten halbierst in einem Umfeld, wo sehr, sehr viele Gäste darauf warten zu kaufen, dann verdoppelst du auch den Umsatz in diesen Concession Stands. Und genau, das ist also erstmal das, wo wir uns jetzt drauf fokussieren, wo wir sagen, da können wir richtig einen Mehrwert schaffen.
Ja, jetzt haben wir so natürlich Vorreiter in der Systemgastronomie, die haben wieder andere Konzepte, ne? Wie guckst du da drauf? Wie sind das gegenteilige Konzepte vielleicht? Also sprich, wo du hingehst als Kunde und an einem Automat de facto ja aussuchst dein Essen, ne? Mhm. Da gibt es ja kein Need mehr, um irgendwas zu scannen, weil du hast ja schon ausgesucht, was du haben möchtest. Mhm. Und es ist schon in der Kasse quasi drin. Also du bezahlst eigentlich schon meistens an dem Automaten direkt.
Du meinst, das ist sowas wie McDonald's beispielsweise.
Zum Beispiel, genau. Ja, das ist ja ein Konzept, das ist ja so flächendeckend in der Systemgastronomie ausgerollt worden. Also eigentlich, wenn du in solche Läden reingehst, die Kasse ist gar nicht mehr besetzt.
Ja, genau, genau. Ich sag mal, die Konzepte gibt's für uns genauso, stellen sich halt nur ein bisschen anders dar. Und ich sag mal, McDonald's hat ja sozusagen ganz viel irgendwie im Hintergrund. Da siehst du ja in der Regel auch die Küche nicht und so, was da sozusagen, weil es ist Fast Food und es wird einfach anders zubereitet. Du musst halt so überlegen, da wo wir sind, ist in der Regel, da wird ein großer Fokus darauf gelegt, gutes Essen für Mitarbeiter zu kochen. Und was wir zum Beispiel ganz viel haben, sind so Front-Cooking-Stationen. Ja, wo dann sozusagen der Gast wirklich sieht, hier wird das frisch zubereitet. Ja, und das ist sozusagen auch das, was unsere Kunden ausmacht, dass die halt wirklich hochqualitatives Essen machen. Das heißt, du siehst, wie das zubereitet wird. Und es ist jetzt, wir haben es teilweise umgesetzt mit manchen Projekten, Front-Cooking-Station. Und der Koch übergibt halt das Essen direkt an den Gast. Der Gast nimmt es mit, läuft dann sozusagen so die Tablettschiene entlang, nimmt sich noch ein Dessert mit, nimmt sich noch ein Getränk raus, nimmt sich noch einen Beilagensalat raus und macht dann sozusagen den Self-Checkout bei uns. Mhm. Wir glauben, sowas wie so Self-Order-Terminals werden sich nicht so richtig unbedingt durchsetzen, weil auch du durch diese Ästhetik im Essen eigentlich so ein bisschen diesen Appetit auf etwas schaffst. Ja? Und wir glauben, wenn du irgendwo sozusagen völlig detached von dem eigentlichen Point of Sale deine Waren zubereitest und der Gast vielleicht noch gar nicht weiß, was ist heute im Portfolio, dann werden wahrscheinlich irgendwann deine Umsätze sinken. Und wir verstehen den Point of Sale sozusagen nicht mehr nur noch rein transaktional, sondern wir verstehen ihn auch als sozusagen Kommunikation mit dem Gast. Und wir machen so ähnliche Ansätze, die McDonald's auch in ihren Self-Order-Terminals verfolgt. Setzen wir jetzt auch ein. Das ist ein Feature, nennt sich Promotions. Also wir erkennen, auf dem Tablett steht jetzt nur ein Hauptgericht, aber wir wissen, sozusagen basierend auf unseren Daten, x% der Leute nehmen zu dem Schnitzel eigentlich die Cola. der hat es jetzt gerade nicht, dann machen wir ein kleines Pop-up und sagen, hey, pass auf, willst du nicht noch eine Cola mitnehmen? Kannst dann selber noch einstellen, hey, pass auf, wenn du jetzt ein Upsell machst auf die Coca-Cola, kriegst du nochmal 20 Cent Discount aufs Getränk oder sowas, um einfach den Durchschnittswarenbon zu erhöhen, um nicht nur zu sagen, wir sparen dir deine Personalkosten und den operativen Aufwand, sondern wir schaffen es auch noch wirklich, die Kasse wieder zum echten Point of Sale zu machen und quasi den Durchschnittswarenkorb zu erhöhen.
Okay, so Recommendations, genau. Upselling-Möglichkeiten bestehen.
Ja, und Ads, spannendes Thema, auch neu. Also wir haben quasi jetzt, wir haben uns angeguckt, wie viele Sekunden verbringt der Gast an welcher Stelle in der App. Mhm. Und beispielsweise, wenn du jetzt mit einer EC-Karte oder mit einer Kreditkarte bezahlst, dann dauern die Transaktionen länger, als wenn du zum Beispiel mit einem Mitarbeiterausweis bezahlst. Also die Technologie, also Mitarbeiterausweis ist viel, viel schneller als diese Open-Loop-Transaktion. Und dann haben wir halt teilweise so Screens, wo bei uns dann halt aktuell dann so steht, bitte den Instruktionen auf dem Payment-Terminal folgen. Und das macht dann der Gast, der fängt dann an, seine Karte auszukramen und so weiter, legt die dann drauf und wartet dann einfach nur darauf, dass das Payment durchgeht. Und da liegst du halt so bei 3-4 Sekunden. Und wir haben uns einfach angeguckt, wo haben wir Möglichkeiten, zum Beispiel noch Ads zu schalten. Ne? Das kann zum Beispiel sein, der Caterer bewirbt seine Produkte, die er nächste Woche verkauft. Mhm. Das kann sein, sozusagen der Kunde unseres Caterers bewirbt seine Nachhaltigkeitsziele. Mhm. In den Studentenwerken beispielsweise könntest du aber auch Job-Ads schalten. Ja? Und das ist auch noch ein spannendes Feld, was wir jetzt gerade uns genau angucken. Wie können wir quasi sozusagen unsere Technologie am Point of Sale noch hebeln über andere Revenue Streams und die ersten Ergebnisse, ist jetzt auch relativ frisch gelauncht, sind sehr, sehr vielversprechend, dass man da nochmal einen coolen Hebel reinkriegt. Mhm. Und das ist auch nicht nervt. Das war uns halt auch wichtig, dass du halt nicht so das Gefühl hast, ich muss jetzt hier warten, bis die Werbeanzeige vorbei ist. Aber auch da vielleicht nochmal wieder so ein bisschen auch der Rückschluss zum iPad. Mhm. Ist halt einfach eine super Bildschirmtechnologie. Und du kannst da halt richtig hochqualitative Ads ausspielen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. So, läuft super flüssig, kannst Videos reinbringen und so weiter und so fort. Sehr, sehr
spannend. Den Touchscreen nutzt ihr auch von dem?
Von dem iPad?
Vom iPad.
Ja, ja, klar.
Der muss ja, ne? Klar, ja. Ist ja entscheidend auch, ne? Mhm,
genau, okay. Absolut.
Mhm. Verstanden. Also da gibt's noch richtig viel Potenzial, weil es auch eine spannende Fläche ist. Ne? Also kannst du ja ganz viel drauf, ohne zu nerven, natürlich machen. Upselling Recommendations. Die einzige Einschränkung ist dann wahrscheinlich, wenn es jetzt direkt Upselling sein soll, die Dinge müssen in der Nähe sein, weil du kannst jetzt nicht noch,
genau,
hey, hol dir noch, du willst ja nicht zurückgehen von der Kasse nochmal irgendwo,
ja,
aber du kannst natürlich einen Snickers oder so oder ein bisschen kreativer auch werden, Cola-Discount oder so, ne?
Naja, also ich sag mal, funktioniert in der Regel, funktioniert es mit den Produkten, die in Greifweite sind, aber diese Counter-Systeme unserer Kunden sind ganz oft so aufgebaut. Du hast dann nochmal da den Kühlschrank mit den Getränken und links davon hast du nochmal die Desserts oder sowas. Ja, das kannst du sagen, oft schon so anwenden. Mhm. Was wir beispielsweise aber auch machen ist, in ganz, ganz vielen Unternehmen hast du halt ein Betriebsrestaurant und da hast du nochmal eine Kaffee-Lounge. Mhm. Und dann sagen wir einfach, hey, pass auf, du kannst jetzt schon den Kaffee mit bezahlen. Mhm. Druckst dir einen QR-Code aus, scannst den QR-Code oder druckst dir einen Kassenbon aus, nimmst den mit, gehst dann nach dem Essen noch in die Kaffee-Lounge und kannst dann halt da direkt noch deinen Kaffee abholen. Mhm. Solche Sachen funktionieren auch. Mhm. Genau.
Okay, wie ist das mit Betriebsgaststätten? Also große, eine IKEA zum Beispiel, sowas?
Ja, IKEA, wenn ihr das hier hört, wir versuchen schon seit langer Zeit da reinzukommen,
ja,
weil wir glauben, der Fit wäre perfekt. IKEA hatte, wir haben es bei YouTube mal gesehen, mal mit einem damals, ich weiß gar nicht, ob es ein damaliger Wettbewerber ist oder ob es das immer noch gibt, aber so ein System mal getestet und es ist nicht gut angekommen. Wenn du das YouTube-Video siehst, dann weißt du auch warum, weil es einfach schlecht gemacht ist. Und deswegen, wir haben immer wieder mal einen Anlauf genommen, stoßen da so ein bisschen an unsere Grenzen, aber das wäre, also vom ICP würde ich sagen, ist es das der perfekte Partner für uns.
Ihr habt schon solche Kunden, also große Unternehmen, die in vielen.
Ja, wir haben große Kunden. Wie gesagt, Aramark ist, glaube ich, unser größter Kunde jetzt in Deutschland.
Mhm.
Und mittlerweile ist es so, wir haben echt so eine gefestigte Partnerschaft, so eine verlässliche Partnerschaft, dass die bei ganz vielen ihrer großen Kunden uns reinbringen.
Und Aramark ist so ein Betreiber dieser.
Also Aramark ist so, ich glaube, der zweitgrößte Catering-Konzern der Welt.
Okay, so. Und die setzen sich eben in die Firmen rein und bieten das dann an.
Genau, richtig, genau. Ja. Und ich habe letztens mal geguckt, ich glaube, wir haben so 6 der DAX 40 Unternehmen, mit denen Autobauer, Autozulieferer, große Versicherer, Banken und so weiter und so fort.
Das ist damit auch der Großteil bei euch an Business?
Aktuell ist es ungefähr 40-40, also 40% sind Studentenwerk, habe ich ja gesagt, wir haben so ungefähr 30%
Anteil.
Anteil, genau. Mhm. 40% ist so, also Business and Industry, das sind sozusagen diese Großgastronomen. Mhm. Und dann haben wir halt einen kleineren Teil, machen relativ, also wird immer mehr Partnergeschäft, wo uns quasi ein Kassensystem als Add-on für ihr System mit bei ihren Kunden platzieren. Und Sports and Entertainment ist so das, was jetzt gerade kommt.
Vor allem USA hast du ja gesagt, noch was Krasses aus Osnabrück heraus. So gecaptured, ich meine, ich hätte auch nach Berlin gehen können, klar, aber so einfach so hier so gecaptured eigentlich global den Markt.
Ja, also bin dabei. Genau, aber wie gesagt, meine Grundhypothese kennst du und die gilt für mich global. Das ist halt nicht nur ein Ding, was ich in Deutschland sehe. Was ich glaube, wenn, und das soll jetzt nicht blöd klingen oder hochnäsig oder so, aber wenn ich uns das angucke mit allem, was so in unserer Kategorie am Markt ist, bin ich relativ sicher, dass wir aktuell das beste Produkt global haben.
Und allein schon wegen dem geringeren Gewicht, hast du eben reingeworfen schon, mit der Competition verglichen, ne? Und dann gibt es noch
genau, andere Sachen. Genau, genau. Und insgesamt, also so die Customer Journey, die User Experience, die Ästhetik des Produkts, die Funktionstiefe, die sozusagen erweiterten Möglichkeiten, wie du mit unserer Software arbeiten kannst, aber auch das Service-Konzept, also wir haben wirklich verstanden, wie machen wir den Kunden erfolgreich. Bis heute haben wir genau 0% Churn. Das heißt, alle, die mal mit uns angefangen haben, sind unsere Kunden geblieben.
Mhm. Das ist doch gute Login-Effekte, stelle ich mir so vor.
Nicht so leicht zu wechseln, oder? Du hast Login-Effekte, klar. Aber am Ende des Tages will halt der Kunde einfach nur, dass das Produkt funktioniert.
Das ist ja eine krasse Fehler. Du hast ja schon gesagt, 99% plus muss sein.
Dann hast du nur Ärger, ne? Genau, richtig. Und solange es funktioniert, gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, ich lasse es jetzt nicht. Und es ist jetzt auch so, es ist nicht so, dass es ein commoditized Produkt ist. Mhm. Also wir haben jetzt irgendwie, ich sag mal, global oder ich sag mal so, zumindest in der westlichen Hemisphäre gibt es vielleicht 5-6 Player, die das machen.
Und in Deutschland?
In Deutschland gibt es, oder im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich 3-4.
Ach krass.
Genau, genau. Okay. Aber es einige sind relevanter als andere.
Und ihr seid zunehmend relevant.
Ja, ich hoffe, dass wir das ausbauen. 30%
Marktanteil.
Das ist natürlich relevant. Ja, und wir haben uns auch natürlich auch sehr darauf fokussiert. Ja. Das war jetzt gerade im letzten Jahr und auch diesem Jahr war es schon eins der Verticals, wo wir gesagt haben, legen wir einen großen Fokus und einen großen Schwerpunkt drauf. Mhm. Ich glaube, was einfach ein Riesenteil des Erfolgs ist, und das wiederhole ich auch immer wieder, wo ich auch nur kann, wir haben einfach ein phänomenales Team. Und das
alle
halt
sitzen in Osnabrück?
Durch die Bank. Es sitzt ein Großteil in Osnabrück. Mhm. Ich sag mal, wir haben so ein bisschen vielleicht anders. Wir glauben einfach, dass da ganz, ganz viel Wert drin ist, wenn du die Leute zusammenbringst.
Ja.
Klar, wir ermöglichen immer wieder also Homeoffice oder jeder kann beliebig sagen, ich möchte halt ins Homeoffice gehen und so weiter. Aber wir beschreiben das immer so ein bisschen mit so dem Heartbeat der Company. So. Und da ist extrem viel Wert auch mal in einem Flurfunk und im Watercooler-Talk. Und deswegen sagen wir immer, wir halten alle an, so viel Zeit miteinander zu bringen wie möglich. Aber ich sag mal, unser Team, die Sales und unsere UX- und UI-Designerin sitzen in Köln. Also es ist ein Pärchen innerhalb von Visio Lab geworden, zusammen nach Köln gezogen, aber arbeiten jetzt aus Köln. Unser CTO sitzt in Hannover. Unser Head of Growth sitzt im Münchener Raum. Okay. Also wir sind schon relativ spread. Aber so ein Großteil der anderen Leute sitze eigentlich in Osnabrück und alle, die nicht in Osnabrück sitzen, sind sehr regelmäßig im Büro. Genau, einfach um ja Kultur zu schaffen, so Sachen, so Kleinigkeiten mitzubekommen, die du halt auf einem Remote-Weg nicht mitbekommen würdest.
Mhm. Genau. Das heißt für euch auch, Osnabrück bleibt Headquarter. Erstmal.
Osnabrück bleibt Headquarter. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt gerade eigentlich die USA-Expansion weiterverfolgen, werden wir halt in absehbarer Zukunft auch unseren ersten US-Standort etablieren. Wir wissen noch nicht genau, wo.
Mhm.
In den USA ist es aber schon auch noch ein bisschen hybrider möglich, als es in Deutschland ist. Weil wir, ich sag mal, wenn du mit den großen Arenen und Stadien sprichst und das Land ist einfach so gigantisch groß, die sind schon gewohnt, dass da erstmal alles remote passiert, weil auch die ganzen Ansprechpartner der Kunden völlig verteilt sind im Land. Wir haben überlegt, ob wir sind ja in Osnabrück, ich sag mal eher so, weiß ich nicht, will jetzt auch nicht Osnabrück auf die Füße treten, aber B- oder C-Stadt oder so. Das heißt natürlich, der Zugang zu Talent ist ein bisschen anderer als jetzt in Berlin oder Hamburg oder
selbst oder München. Münster ist doppelt so groß, aber ja.
Ja, genau, ja. Genau. Und deswegen haben wir überlegt, ob wir vielleicht uns da so strategisch so positionieren, dass man da auch wirklich an Talent kommt, die wir in Osnabrück jetzt nicht finden.
Mhm.
Aber das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und fühlen uns erstmal in Osnabrück sehr wohl.
Okay, ja, genau. Expansion. Kennst du ja damals noch für ein Rocket Internet Unternehmen Helpling, weiß ich, warst du, glaube ich, in Kanada oder hast damals?
In Australien.
Oder Australien, genau. Richtig, stimmt, ja. Also irgendwo weiter weg und hast da schon aufgebaut und so ähnlich. Das sind Erfahrungen, die du dann wahrscheinlich auch mitnehmen kannst, auch wenn sie weit weg sind.
Ich glaube, man muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen und ich glaube auch wahrscheinlich, mit Sicherheit ist einfach die USA ein ganz anderer Markt als Australien. Das Produkt ist ein anderes. Es ist jetzt halt sehr B2B getrieben. Ja. Helpling ist ja im B2C-Bereich unterwegs.
Mhm.
Deswegen wird man seine Erfahrungen machen müssen. Da muss ich dann meinen Co-Founder mit auseinandersetzen. Der ist nämlich derjenige, der auch rüberziehen wird.
Okay.
Und dementsprechend drücke ich ihm die Daumen, dass er es schafft.
Ja, okay.
Genau.
Und dieser ganze, wir haben es eben kurz angeschnitten, Hype, Gen AI, trifft euch das in irgendeiner Form? Also ihr habt ja die Technologie schon fertig gehabt zu dem Zeitpunkt, als ChatGPT und die ganze Welle losgelaufen ist. Hat das ist das irgendwo eingeflossen bei euch?
Wir haben immer mal wieder geguckt, was kann man machen, wo kann man es irgendwie cool einsetzen. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, unserem Kunden ist erstmal wichtig, dass es funktioniert und so diese ganzen technischen Spielereien und so weiter, das ist halt. Da ist er vielleicht weniger empfänglich für.
Chat-Interfaces, wozu, ne? Ja. Klar, bei der Augmentierung kann ich jetzt Bilder nochmal anders generieren vielleicht.
Aber so, ich sag mal, das ist schon, wir sind also auf der technischen Seite sind wir schon bei der Law of Diminishing Returns. So, wenn du halt irgendwie 99% hast, dann kannst du dich halt auf den Kopf stellen und dann holst du da halt wirklich nur noch ganz, ganz minimale Sachen raus. Wir haben eher so überlegt, gibt es vielleicht was irgendwie bei der Menüplanung, haben dann aber gemerkt, da sind wir schon an so viele Systeme angebunden, wo sozusagen diese Informationen schon rauskommen. Das wären wir also nicht sozusagen der oberste Layer, wo die Informationen eingetragen werden, dann passt es nicht so ganz. Customer Support ist ein Thema, was nach wie vor relevant für uns ist. Dass man einfach sagt, irgendwie, wenn du so eine First Line hast am Telefon, dass du da vielleicht mal mit einem KI-Chatbot sozusagen arbeitest. Da sehe ich jetzt aber nicht, dass wir das irgendwie selber machen. Haben wir mal überlegt, aber da gibt es, glaube ich, einfach gute Services, die das machen können. Und wahrscheinlich stecken die auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen warten, dass man wirklich die KI auf seine Kunden loslässt. Aber ansonsten ist ja ganz, ganz wenig Overlap mit dem, was wir machen. Ich meine, klar, wir als Unternehmen, wir haben alle ChatGPT Pro. Ja, also von Stellenausschreibungen bis E-Mails und so weiter und so fort, schreibt halt bei uns keiner mehr die Texte selber, weil es einfach keinen Sinn macht, weil du einfach, sag mal, die Qualität, die du aus ChatGPT heute schon rauskriegst, die können die wenigsten nachmachen. Oder jetzt mal Content für Website, Content für Posts, Beiträge und so weiter.
Da steckt überall schon Gen AI mit.
Da steckt Gen AI drin. Und,
aber es ist nicht so, für euer Kernbusiness-Produkt in irgendeiner Form relevant. Ne?
Nee,
und dann auch, warum danach suchen, weil, wie du sagst, das ist, funktioniert ja schon.
Ja,
schon länger, ne?
Genau.
Mhm. Okay, und dann weiter in die Zukunft geschaut. Also wir haben jetzt verstanden, wo ihr herkommt, das haben wir letztes Mal ja auch schon besprochen, nur jetzt eben spannend, ein paar Jahre später ist auch nicht mehr Theorie, sondern auch Praxis geworden.
Ja, richtig, ja.
So, und was gerade los ist, jetzt going forward, was kommt da? Ich weiß, ihr habt ein neues Office, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was sagen und ihr plant, wie eingangs gesagt, jetzt auch selbst nochmal Richtung Content aufzubauen.
Ja, genau. Erzähl mal. Nee, richtig. Also ich glaube, wir sind in ein neues Büro gezogen. Wir sind jetzt auch wirklich im City Center von Osnabrück. Haben es komplett umgebaut. Haben es, glaube ich, nochmal verdoppelt von der Fläche. Und es ist einfach, ich bin bis herzlich eingeladen, muss gerne mal vorbeikommen. Ist einfach so ein nice place to be. So, wir haben irgendwie 300 Quadratmeter Dachterrasse und im sechsten Stock. Wir können über die ganze Stadt gucken. Und wir haben einfach gesagt, dadurch, dass wir wollen, dass die Leute auch physisch Zeit im Office verbringen, musst du halt einfach was bieten können als Arbeitgeber. Und das haben wir, glaube ich, mit dem Office gut hingekriegt. Leute sind gerne da. So über zwei Etagen. Auf der einen Etage, und da hast du jetzt, glaube ich, gerade drauf angespielt, haben wir jetzt so ein bisschen unsere Studios gebaut. Sind eigentlich zwei. Eine ist halt so für Content, die so das Produkt angehen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, bin relativ davon überzeugt, dass wir aktuell das beste Produkt global haben. Und die Leute wissen es noch nicht, weil wir halt großen Fokus auf Produkt, Technologie, Operations und Vertrieb gelegt haben, aber halt ganz, ganz wenig Marketing gemacht haben. Das wird sich jetzt ändern. Das heißt, wir werden jetzt ein eigenes Format etablieren, soll so zum Ende des Jahres erscheinen, wo wir halt einfach auch ganz vielen unserer Partner die Möglichkeit bieten wollen, sich zu positionieren, zu zeigen, was sind sozusagen die großen Herausforderungen der Industrie, wie kann man denen mit Technologie begegnen. Und wollen damit einfach so ein bisschen so unsere Message in die Welt hinaustragen. Und da freuen wir uns ganz, ganz, ganz doll drauf.
Name willst du noch nicht verraten? Müssen wir noch
Tatsächlich, den Namen will ich noch nicht verraten.
Okay.
Ich bin
gespannt.
Ich habe nämlich tatsächlich gestern unsere Designerin mal gebeten, ein Logo zu entwerfen.
Okay. In the making.
Und dann hat sie es falsch verstanden, was ich gesagt habe, und hat gesagt, hast du das gesagt?
Ja.
Und dann ich so, nee, habe ich nicht, aber das wäre auch ein geiler Name. deswegen guck ich mal.
Da kommt auch Gen AI vielleicht.
Ja, richtig. Ja. den Namen verraten wir noch nicht.
Ja.
Aber es geht, also ich kann sagen, worum es gehen wird, ganz viel Tech-Reviews, Case-Studies, wir werden viele Leute aus der Szene, aus der Industrie haben, sowohl aus technischer Seite auch als auch aus Kundenseite, und werden einfach da die Trends besprechen und Ausblicke geben und genau.
Okay, hammermäßig, Tim.
Super.
Wir bleiben dran und danke, dass du nochmal da warst.
Bernhard, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ciao, ciao.
Ciao.